In der heutigen Folge möchte ich einen ganz besonderen Blick werfen auf psychische Erkrankungen in einer Familie oder in einer Partnerschaft, und zwar den, wir nennen das, systemischen Blick. Was genau sich dahinter verbirgt, was systemisch heißt, wer es erfunden hat, das erkläre ich gleich. Also bleibt dran! Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, vielleicht auch zum ersten Mal. Dann sage ich noch mal kurz, wer ich bin. Ich bin Maria Fahnemann. Ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und seit neuestem auch Körpertherapeutin. Ich habe nämlich gerade jetzt Anfang September noch mal eine weitere Fortbildung abgeschlossen und mache damit so mein therapeutisches Profil, wie ich finde, noch ein bisschen runder. Und in meiner Praxis dreht sich ganz viel um Angehörige psychisch erkrankter Menschen, die ich dabei unterstütze, sich selbst in diesen schwierigen Zeiten, in dieser schwierigen Situation, in der sie sich befinden, nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, und heute möchte ich mal einen ganz besonderen Blick werfen auf das Thema Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen, nämlich den systemischen Blick. Fangen wir mal vorne an, was heißt überhaupt systemisch? Nicht zu verwechseln mit systematisch. Der systemische Ansatz geht von dem Grundgedanken aus, dass wir alle, jeder Mensch, sich in Systemen befindet, in durchaus verschiedenen oder mehreren Systemen gleichzeitig. Und ein System ist beispielsweise die Familie, aus der wir stammen, also unsere Herkunftsfamilie. Oder aber die Familie, in der wir jetzt leben, die wir selber gegründet haben zum Beispiel. Oder in unserer Partnerschaft. Ein ganz anderes Systemfeld, in dem die meisten von uns ja auch agieren, ist das berufliche Umfeld, das Team, in dem ich arbeite, die Organisation, wie die Systemiker sagen, man könnte auch sagen, das Unternehmen, in dem ich arbeite, all das sind Systeme. Warum betrachtet der systemische Ansatz eben genau das, nämlich die Systeme? Weil Systemiker davon ausgehen, und ich finde das eigentlich super gut nachvollziehbar, dass in einem System, und jetzt kommen wir nochmal auf Partnerschaft oder Familie zurück, weil bei mir geht es ja um Angehörige, nicht primär um ArbeitskollegInnen oder so, sondern um Angehörige, und die finden sich nun mal im System Familie, Partnerschaft, weil Systemiker eben davon ausgehen, dass die Interaktion zwischen den Systemmitgliedern, also innerhalb der Beziehung, innerhalb des Paares, des Beziehungspaares, innerhalb der Familie, von Eltern mit Kindern, Kinder untereinander und so weiter, dass diese Interaktion ja nicht nur von allen Systemmitgliedern mitgestaltet wird, sondern dass die unterschiedlichen Interaktionen, also die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, dass die auch wieder einen Einfluss auf jeden Einzelnen hat. Man könnte also sagen, dass das alles so miteinander verbunden und verwoben ist. Und das Bild, was dabei immer gerne bemüht wird, und ich finde das eigentlich auch recht gut zutreffend, ist das eines Mobiles. Wenn du dir ein Mobile betrachtest, was so von der Decke hängt zum Beispiel, mit so verschiedenen Elementen, die da dranhängen, und jedes dieser Elemente repräsentiert ein Familienmitglied und das ganze Mobile ist quasi die Familie. Dann kann man sich vorstellen, wenn ein Element in diesem Mobile in Bewegung gerät, dann gerät letztendlich das ganze Mobile in Bewegung. Und wenn du ein Element zum Beispiel rausnimmst, einfach abschneidest zum Beispiel, dann hängt das ganze Mobile erstmal vielleicht schief und muss sich neu einpendeln. Also übertragen auf Familien heißt das, wenn ein Familienmitglied sich verändert, ich bleibe jetzt mal ganz neutral, einfach etwas an seinem Verhalten ändert oder etwas an sich verändert, hat das eine Auswirkung auf die ganze Familie. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, ein Element im Mobile wegtun, wegnehmen, abschneiden. Also Vergleiche sind ja manchmal auch so ein bisschen schief. In einer Familie könnte das bedeuten, die Kinder werden erwachsen und das erste Kind zieht aus. Zum Beispiel an einen anderen Ort, um dort eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. Dann hat das immer eine Rückwirkung auf das ganze System Familie. Dann ändert sich im Zusammenleben der Familienmitglieder, die im gemeinsamen Haushalt wohnen bleiben, ändert sich etwas. Weil vielleicht der oder die Älteste erstmal ausgezogen ist. Die gehört natürlich noch zur Familie, aber ist im täglichen Zusammenleben nicht mehr da. Also so kann man mal ganz grob sagen, das ist mit System gemeint. Und im systemischen Ansatz schaut man immer das gesamte System, in dem ein Mensch sich befindet, an und schaut darauf, wie ist denn da die Interaktion zwischen den einzelnen Mitgliedern der Familie oder zwischen den Partnern, wenn es um eine Partnerschaft geht. Der systemische Ansatz findet Anwendung, kann man schon sagen, in den allermeisten Beratungskontexten, wenn es um zum Beispiel Familienberatung geht, Eheberatung, Erziehungsberatung. Die meisten Menschen, die in diesen Kontexten arbeiten, haben eine systemische Ausbildung. Und systemisch gibt es auch als Ansatz in der Therapie. Ende 2018 ist die systemische Therapie als kassenfinanziertes Psychotherapieverfahren zugelassen worden. Und diese kassenfinanzierten Psychotherapieverfahren, das heißt, die, wenn man zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin geht, die dieses Verfahren anwendet, Voraussetzung ist ein approbierter Therapeut mit Kassensitz, dann bezahlt die Krankenkasse die Therapie. Und in Deutschland gibt es im Wesentlichen 4 Richtlinienverfahren, die von den Krankenkassen zugelassen sind. Das heißt also, wo die Therapie bezahlt wird. Dazu zählt die gute alte Psychoanalyse. Das ist ja das Verfahren, was am engsten mit dem Namen Sigmund Freud verbunden ist. Nicht nur Sigmund Freud, die Psychoanalyse hat sich seit Freud schon ein ganzes Stück weiterentwickelt, aber das ist so der Urvater der Psychoanalyse. Also das ist ein Richtlinienverfahren, dann die tiefenpsychologisch orientierten oder psychodynamischen Psychotherapien, die gehen so aus der Psychoanalyse hervor, sind auch zugelassene Verfahren, dann die kognitive Verhaltenstherapie oder überhaupt die verhaltenstherapeutischen, da gibt es auch verschiedene Untergruppenverfahren und zuletzt ist zugelassen worden die systemische Therapie. Die gibt es schon sehr viel länger als seit 2018, aber 2018 haben die Krankenkassen beschlossen, sie nun endlich auch zuzulassen. Es gibt ja insgesamt noch viel, viel mehr Verfahren. Und wenn man das mal mit Österreich vergleicht, da gibt es, glaube ich, an die 17 Psychotherapieverfahren, die zugelassen sind. Wobei da ist, glaube ich, auch die Finanzierung ein bisschen anders. Aber das ist jetzt ein Exkurs, der bringt uns hier nicht weiter. Ich wollte es nur noch mal so einordnen. Es gibt eben die systemische Therapie und seit 2018 auch als Richtlinienverfahren. Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Schau doch mal auf meiner Internetseite unter dem Reiter Online-Angebote. Da gibt es nämlich inzwischen ein paar Dinge, wie du ganz einfach für dich selber Selbstfürsorge erlernen, üben und in dein Leben integrieren kannst. Ich habe da zwei E-Books. Einmal ein größeres Selbstfürsorge kannst du lernen und ein kleineres, ein Notfallkoffer für schwierige Momente. Und außerdem habe ich ganz neu noch das Angebot, wie du dir terminunabhängig von mir helfen lassen kannst beziehungsweise dich begleiten lassen kannst, nämlich mit meiner E-Mail-Begleitung. Ich verlinke dir das selbstverständlich in den Shownotes, aber schau mal nach auf meiner Internetseite praxisfahnemann.de unter Online-Angebote. Und da ist vielleicht etwas ja auch für dich dabei. Ende der Werbung. Die Ursprünge der systemischen Therapie, da möchte ich mal zwei Namen jetzt nennen, sind einmal zurückzuführen auf Nathan Ackerman. Das war ein amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker, auch Hochschullehrer, und der gilt so als Pionier der Familientherapie. Und da siehst du schon, in dem Begriff Familientherapie haben wir ja das System wieder drin. Und dann gibt es noch ein ganz bekannter Name, Virginia Satir. Die gilt so als die Mutter der systemischen Therapie. Die hat die systemischen Therapieansätze nochmal erweitert und hat so neue Methoden, jetzt hätte ich beinahe gesagt, erfunden, also entwickelt, würde ich eher sagen. Zum Beispiel ist mit ihr der Begriff der Familienskulptur oder Familienrekonstruktion verbunden. Das jetzt nur mal so zwei Namen, die eng mit der systemischen Therapie verbunden sind. Und ich kann dir noch so ein paar Links, stelle ich dir noch in die Shownotes, wenn du in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Ich möchte heute gar nicht so sehr über die systemische Therapie sprechen. Das mache ich, glaube ich, auch mal eine Folge davon. Dann würde ich aber einen Therapeuten oder eine Therapeutin einladen, die dazu Auskunft geben kann. Ich möchte einfach mal einen systemischen Blick werfen auf Partnerschaften oder Familien, in denen eine Person eine psychische Erkrankung hat. Was ist an diesem Blick besonders? Es geht, wie ich schon sagte, immer darum, das gesamte System, Partnerschaft, Familie in diesem Beispiel, mit in den Blick zu nehmen. Und da schauen wir besonders darauf, welche Muster, welche Verhaltensmuster haben sich in diesen, in dem Miteinander in der Familie oder Partnerschaft herausgebildet, verfestigt vielleicht auch. Welche Muster sind da zu beobachten? Diese Muster nennt man manchmal auch Dynamiken. Und es geht, wie gesagt, um die Interaktion zwischen dem zum Beispiel psychisch erkrankten Menschen und seinem unmittelbaren Umfeld. Ich werde ja sehr häufig gefragt von Klientinnen, die zu mir in die Praxis kommen, was kann ich denn tun, um den Menschen in meiner Familie, um meinen Partner, meiner Partnerin, um, ja, so platt wird es nicht ausgedrückt, aber letztendlich steckt es dahinter, um die Person zu verändern, damit die Person eine Veränderung an sich vornimmt. Und genau das ist häufig das Problem, dass wir ja eigentlich nur unser eigenes Verhalten ändern können. Und da ist es wichtig, auf die Interaktion, wie gehen diese Menschen bisher miteinander um, weil da liegt der Schlüssel zur Veränderung. Es ist so, es gibt nämlich Verhaltensweisen, oder häufig ist es so, dass diese Interaktion oder diese Verhaltensmuster innerhalb eines Familiensystems relativ, ich sag mal, vielleicht festgefahren sind, also sonst wäre es ja kein Muster. Also auf bestimmte Aktionen folgen bestimmte Reaktionen und dadurch verstärken sich Verhaltensmuster gegenseitig. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich meinem Kind, ich versuche mal ein Beispiel, was jetzt gar nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, zu entwickeln, wenn ich meinem Kind jeden Morgen sage, was es anziehen soll und ihm die Anziehsachen aus dem Schrank nehme und hinlege und das alles für das Kind mache und dann schmiere ich auch noch das Butterbrot für die Schule und ich mache einfach alles so für das Kind, dann was wird das Kind tun? In den meisten Fällen das alles dankbar annehmen. Dann kann ich aber auf der anderen Seite nicht erwarten oder mich nicht darüber beklagen, dass mein Kind so unselbstständig ist. Ich hoffe, da wird so ein bisschen klar, wie es gemeint ist. Wenn, also ich schüre ja dann Erwartungen, Mama oder Papa machen das alles für mich. Und warum sollte ich als Kind irgendetwas ändern? Oder wenn ich mich jeden Tag an den gedeckten Tisch setzen kann, wieso soll ich auf die Idee kommen, als Kind oder als wer auch immer in der Familie, den Tisch auch mal selber zu decken? Das meine ich mit Verhaltensweisen verstärken sich gegenseitig. Und wenn man das jetzt überträgt auf das Miteinander, sprechen wir jetzt mal von einer Partnerschaft, wo einer der Partner psychisch erkrankt ist und für manche Dinge jetzt im Moment vielleicht wirklich nicht in der Lage ist, sich zumindest rauszieht. Wenn ich jetzt hingehe und alles für die Person übernehme, dann wird die Hilflosigkeit der erkrankten Person dadurch verstärkt. Lass das mal eine Minute auf dich wirken, diesen Gedanken. Und schau mal in deinem Zusammenleben mit deinem psychisch erkrankten Partner oder der Partnerin, wo gibt es da einen Ansatz, wo du sagen kannst, vielleicht kann ich da etwas verändern? Wo kann ich aus dieser "Ich übernehme jetzt alles für dich" Rolle ausbrechen? Und es geht ja nicht darum, jetzt tue ich gar nichts mehr für dich, sondern es geht darum, das eigenständige Handeln beim anderen nicht komplett durch meine Hilfsbereitschaft zuzuschütten. Also wo tue ich etwas, wo handle ich in einer Art und Weise, die es dem anderen vielleicht sogar nicht explizit, sondern eher implizit unmöglich macht, selber ins Handeln zu kommen. Ich nenne mal ein ganz krasses Beispiel, was ich schon mal erlebt habe in meiner Beratungsarbeit oder in meiner Praxisarbeit, dass jemand, ich versuche das jetzt mal so stark wie möglich zu anonymisieren, dass jemand aus der Partnerschaft dann doch ganz ausgebrochen ist, also nicht die erkrankte Person, sondern die nicht erkrankte Person, weil sie diese Person gemerkt hat, wenn ich da immer helfe und immer Hilfe anbiete und immer zuppel und zerre an dem erkrankten Menschen, erreiche ich gar nichts. Warum tut dieser Mensch nichts? Warum nimmt der meine Hilfe nicht an? Das waren so Fragen. Und dann ist diese Person, weil sie völlig erschöpft war, wirklich aus der Partnerschaft rausgegangen. Und was dann passiert ist, war, dass die erkrankte Person sich aufgerafft hat und sich Hilfe gesucht hat. So weit kann das gehen, wenn ich Verhalten ändere. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, weil da hat jemand wirklich auch die Partnerschaft beendet. So weit muss man ja gar nicht gehen. Es gibt ja manchmal noch Optionen davor. In dem Fall war das sicherlich letztendlich der richtige Move, ne? Aber ich will damit jetzt keine Aufforderung verbinden, trenne dich von deinem Partner und dann sucht er sich schon einen Therapeuten. So einfach und so platt ist es nicht. Es ist aber ein sehr plakatives Beispiel dafür, wenn ich an meinem Verhalten etwas ändere, dann verändert sich vielleicht auch beim anderen etwas. Wenn ich mein Verhalten beibehalte, und ich immer die Aktive bin und immer diejenige bin, die jetzt auch für den anderen alles übernimmt, dann verstärke ich das hilflose Verhalten oder eben die Passivität des anderen. Einfach weil Verhalten einander bedingt. Und zur systemischen Sichtweise gehört, wenn man sich die Situation anschaut und wenn du das mal tun möchtest, oder das mache ich mit den Klienten, die zu mir kommen, auch sehr häufig, dass ich sage, lassen Sie uns mal wie in einen Helikopter steigen und dann fliegen wir mal so ganz nach oben und gucken mal diese ganze Szenerie, die Sie jetzt beschrieben haben, quasi aus dem Helikopter an, also wirklich von oben und wirklich nur beobachten. Was siehst du dann? Wessen Verhalten kannst du beobachten? Und dazu gehört auch die Selbstbeobachtung. Was beobachtest du an dir selber? Und was würdest du jetzt aus dieser Perspektive aus dieser Vogelperspektive von ganz weit oben den agierenden Personen raten zu tun? Und primär, der agierenden Person, die du da unten in der Szene selber bist, sozusagen. Und dieser Blick von außen, der kann helfen, Handlungsoptionen zu finden, die anders sind als das, was du im Moment tust. Und die bergen die Möglichkeit, dass sich in der Gesamtsituation etwas ändert. Ich habe noch ein Beispiel. Ich werde öfter gefragt, darf ich denn, weil ich kann nicht mehr, darf ich denn mal alleine oder alleine mit den Kindern in den Urlaub fahren, weil ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bestärke meine KlientInnen darin immer sehr und sage, machen Sie das oder macht das, um wieder zu Kräften zu kommen. Denn dieses Hineinspringen in jetzt übernehme ich alles, beinhaltet ja auch oder hat ja auch zur Folge, dass du noch viel schneller mit deinen Kräften am Ende bist. Also nochmal zusammengefasst, man kann über systemische Perspektive oder Sichtweise mit Sicherheit noch viel, viel mehr sagen. Aber das war mir jetzt so wesentlich, nochmal herauszustellen. Erstens, nur dein eigenes Verhalten kannst du verändern. Das, wie du dich verhältst, hat einen Einfluss auf die anderen und in dem Fall auch auf deine Partnerin, deinen Partner mit einer psychischen Erkrankung. Und ich lade dich ein, einmal aus der Helikopterperspektive auf die ganze Szenerie da unten zu schauen, mit einem liebevoll beobachtenden Blick, weil, das habe ich gerade nicht dazu gesagt, es geht nicht um Schuld, wer ist an was schuld, sondern es geht darum zu beobachten, wie sind die Verhaltensmuster, um von dort aus zu schauen, was kann ich verändern, damit sich etwas verändert. Das möchte ich dir gerne für heute mitgeben. Ja, das war's schon wieder für heute. Und wenn du dich unterstützen lassen möchtest, auch bei dem Helikopterblick zum Beispiel, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de und ich antworte dir ganz bestimmt und wir können einen Termin ausmachen und entweder in meiner Praxis oder in meiner Online-Sprechstunde und wir können in Ruhe einmal über deine individuelle Situation sprechen und gemeinsam ausloten, wie du in dieser Situation gut für dich sorgen kannst und was du vielleicht verändern kannst und magst. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.